Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Mit super entspannter Aura begrüße ich alle Hörschaffenden zur 182. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt jugendlich Ricky Reck im Freistaat Eifel.
Aura, hat das nicht was mit Migräne zu tun?
Ja, auch. Auch. Und es wird von der Jugend missbraucht als komisches Wort, um Sachen zu bewerten. Neues ja? Jugendwort des Jahres.
Und wie wird das angewendet? Habe ich nämlich noch gar nicht gehört.
Zum Beispiel, wenn du was Gutes machst, dann sage ich einfach danke, plus 1000 Aura für dich. Zum Beispiel, oder weiß nicht, du, ich fände es gleich ein bisschen an, wenn ich dran denke.
1000 Aura.
Aber zum Glück nicht. Ganz knapp hinter Aura war ja Tahalon.
Was ist das denn schon wieder?
Ja, keine Ahnung, schon wieder vergessen. Das, genau das, weil Aura kann man sich ja wenigstens so ein bisschen merken, weil man ja das kennt. Und jetzt auch nicht benutzt, aber man kennt es wenigstens. Naja, eben, aber Tahalon.
Ist das Arabisch?
Ich sag jetzt da nichts zu, ich weiß es nicht. Erstmal minus 100 Aura. Hör mal, hier, ich muss direkt zu Beginn, ne? Super, super, super traurige Meldung. Kennst du, ich weiß nicht, ob das über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist, aber kennst du Musikhaus Tonger gegenüber von
Ja, klar. Dom? Ja, klar, ich kenne die aus Bonn. Ich habe ja jahrelang in Bonn gelebt und da gab es auch eins.
Ja, gibt es aber schon lange nicht mehr. Es gab nur noch die in Köln und die macht jetzt zu, nach 202 Jahren macht Traditionsmusikhaus Tonger macht jetzt zu. Zuletzt von Ehepaar Hinz geführt, weil die sind schon 2009, meine ich, ist der Laden pleite gegangen und wurde dann noch von irgendeinem bayerischen Notenhersteller, von einem großen Notenhersteller, wurden die irgendwie noch gehalten und der hat auch die Miete bezahlt. Das läuft aber jetzt Ende des Jahres alles aus und wird auch nicht weitergeführt.
Tja.
Das ist echt so super schade und tatsächlich, also ich habe ein Interview mit diesem jetzigen Geschäftsführer gelesen. Und der schiebt das gar nicht nur auf Internet, nicht nur auf Music Store und Thomann, also natürlich in Teilen auch, aber zum größten Teil schiebt er das da drauf, weil das ist ja eher wirklich so ein traditionelles Musikhaus gewesen, viel Noten, viel klassische Instrumente, also eine Geige hätte man ja nicht im Music Store gekauft, sondern bei Tonger. Zum Beispiel. Und der sagt ganz klar, es gibt merklich weniger Musikunterricht und Musiklehrer und sowas, wie überall es den Mangel gibt. Und er sagt, das haben die am meisten gemerkt. Einfach der Rück, dass einfach nicht mehr so viel Musik gelernt wird.
Wow.
Das ist krass, ne?
Das ist echt krass.
Und dementsprechend halt auch keine Noten. Und dann so ganz, also ich sagte, ist in letzter Zeit einfach richtig häufig passiert, lange Beratungen gehabt über Noten und sowas. Und dann sind die Leute gegangen und haben es einfach im Internet bestellt.
Ja. Das ist ein echtes Problem. Und gerade wenn es um Noten geht oder um elektronische Keyboards und sowas, da ist doch eins wie das andere, ne? Ich meine, man braucht die Beratung, aber am Ende ist es egal, wo du es kaufst. Mhm. Und da kaufst du natürlich da, wo es am billigsten ist, nämlich im Internet.
Tja. Ja, das fand ich sehr traurig für Köln.
Ja.
Aber bis Ende 2024 sind sie noch da.
Gibt es eigentlich in unserer Heimatstadt Mülheim an der Ruhr noch die alten, alteingesessenen Musikhäuser, bei denen man früher mal hin und wieder einen Satz Saiten gekauft hat oder so?
Ich erinnere mich jetzt zuletzt nur noch an einen.
Es gab ein Hübener, glaube ich, hieß einer. Musikhaus Hübener.
Wo war das?
Boah. Kaiserstraße?
Ja, den meine ich. Ah? Das, Aber ansonsten würde ich mich an keinen, ob es den noch gibt, keine Ahnung, müsste ich mal nachfragen.
Der hatte doch immer so orangen,
ich kenn ja noch Leute, die da wohnen,
durchsichtige Folien im Fenster hängen, damit die Musikinstrumente nicht so verblichen. Mhm. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Nee. Noch Jahre später aufgefallen, wenn ich da vorbeigefahren bin.
Nee, boah, ich muss wirklich mal fragen, ob es den noch gibt. Und dann, wie hieß denn der? Der war aber nicht in Mülheim, sondern ich glaube, das war schon Oberhausen.
Oh ja, da gab es noch einen.
Da bin ich mit Vater samstags immer hingefahren. Immer, war wahrscheinlich auch nur dreimal. Und ich habe jetzt wieder die Erinnerung, dass das meine ganze Kindheit lang so war.
Dreimal, oh, bis das Internet eröffnet hat.
Goethestraße.
Goethestraße, ja, genau. Ja, und dann gab es natürlich noch diesen Rock'n'Roll-Laden oben auf der Aktienstraße.
Boah, da erinnere ich mich nicht dran. Ist auch gerade für die Zuhörerschaften ein unfassbar langweiliger Ausritt in die Mülheimer Musikgeschäftsszene.
Ja, du hast angefangen mit...
Da machen wir irgendwann mal eine ganz eigene Folge drüber. Genau. Und bis dahin machen wir ein Praktikum bei McDonald's. Wie peinlich ist dieses Kind eigentlich? Wer es nicht mitbekommen hat, Trump oder beziehungsweise Kamala Harris hat in ihrem Wahlkampf erzählt, dass sie in ihrer Jugend bei McDonald's gejobbt hat.
Ja.
Trump sagt, glaube ich ihr nicht, und hat dann eine Gegenkampagne aufgezogen in seinem Wahlkampf, in dem er 15 Minuten ein bisschen an der Fritteuse bei McDonald's stand und dann am Drive-In-Schalter mit Leuten gesprochen hat, um dann nachher in der Presse nur den Satz sagen zu können, jetzt habe ich 15 Minuten länger bei McDonald's gearbeitet als Harris.
Ja.
Und die Leute, die durch den Drive-In gefahren sind, waren sogar vom Trump-Team ausgewählt.
Na, mein Gott.
Wirklich, wie peinlich ist diese Aktion?
Ja.
Umso schöner, dass dann ja gestern die Mitteilung rauskam, dass in 49 Filialen in 10 Bundesstaaten Kolibakterien bei McDonald's gefunden wurden. Aber McDonald's hat sich doch die Hände gerieben bis zu der Meldung gestern, oder?
Ja, sicher. Vor allem Trump hat ja schon öfter mal gesagt, dass er auf dieses Essen steht. Also der ist ja bekennender McDonald's-Fan.
Mein Gott, ey.
Der hat sich das Zeug ja auch ins Weiße Haus kommen lassen.
Echt? Mhm. der ist wirklich, der ist wie so ein Kind, ne? Das ist unglaublich.
Ich habe gestern ein Ausschnitt aus einem Interview gelesen. Ich glaube, das komplette Interview ist im Spiegel diese Woche. Mhm. Mit einem ehemaligen Weiße Hausarzt. Also das Weiße Haus hat irgendwie eine eigene Arztpraxis. Und der hat da Jahre gearbeitet. Und,
das Weiße Haus, jetzt habe ich es verstanden.
Ja, genau.
Ich hab Hausarzt verstanden. Weißer Hausarzt.
Weißer Hausarzt, ja, ist auch. Und der hat jedenfalls auch Trump behandelt während seiner Zeit als Präsident. Und der hat jetzt öffentlich gesagt, dass er an Trump auch kognitive Alterserscheinungen, kognitive Probleme erkennen kann. Und Trump hat ja vor kurzem noch sehr abgelästert über Biden, wenn der nicht in Form war und irgendwie etwas semi-dement im Fernsehen rüberkam. Und Trump scheint jetzt die gleichen Probleme zu kriegen.
Ich finde das ja so ein bisschen gemein, hier als Biden jetzt hier in Deutschland war. Und der dann gezeigt wird, wie der aus dem Flugzeug aussteigt und dann da einfach nur so ein Laufbild von ihm. Und es wird nicht drüber gesprochen, über seinen Beruf, über seinen Besuch, über seinen Besuch oder sonst was, sondern nur, wie gut er in Form ist und wie wenig Jetlag er hat.
Ja, ja, genau.
So, das ist das Hauptding. Ach, guck mal, der kann so zu Fuß, kann der laufen. Das ist ein toller Mann.
Und trotzdem sah er aus wie ein Roboter, ne? Also der hat wieder sehr, sehr robotisch irgendwie gesprochen und sich bewegt. Aber das, da wurde irgendwie drüber hinweggegangen.
Ja, nee, wenig Jetlag.
Ganz wenig. Sag mal, zur Kategorie Who the Fuck ist, ne?
Oh, da habe ich, ich habe auch was.
Also aber? Ja. Hast du auch Liam Payne?
Nee.
Nee?
Das ist doch der vom Balkon gehüpft ist, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob Putin den auf dem Gewissen hat oder ob er freiwillig gesprungen ist, aber er ist jedenfalls angeblich Mitglied einer der erfolgreichsten Boybands, von denen ich noch nie gehört habe, One Direction.
Hast du noch nie von gehört?
Nö.
Ja, also ich hätte jetzt auch dir nicht einen Titel sagen können und auch kein Mitglied dessen, aber das ist, also habe ich so am Rande schon mitbekommen, dass die...
Ja.
Sehr, sehr groß sind, waren.
Von wann denn? Also vor 10 Jahren oder wann war das? Ich meine, der ist jetzt mit 31 vom Balkon gefallen.
Ja, ich hätte jetzt sogar ein bisschen länger gedacht, aber kann dann ja nicht, weil dann wäre das ja ein Kind gewesen. Also ich glaube, ich. Boah. Also 10, 15 Jahre, irgendwie so.
Ja, hab ich schon gehört.
Nee, die jetzt so 30-Jährigen. So, die sind noch, die, das sind die Altfans. Ja, ah, doch, dann kommt doch hin. Ja.
Kommt irgendwie hin. Hm.
Ja, aber man weiß ja nicht so ganz, der ist ja obduziert worden und ist ja schon ein großer Drogencocktail in ihm drin gefunden worden.
Ja, ja.
So was da passiert ist, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ich vermute auch Putin dahinter.
Das ist auch einfach, man kann einfach immer auf Putin schieben.
Ja, und wenn Leute vom Balkon fallen, ist das immer Putin.
Gott, es ist ja alles überhaupt nicht lustig. Ganz kurzer Abschweif Richtung Nahostkonflikt. ist ja überhaupt gar nicht witzig, was da passiert. Aber weißt du, was ich doch ein bisschen witzig finde? Dass die Ukraine mit Drohnen jetzt Wodka-Fabriken in Russland angreift.
Ja. Finde ich super, die müssen die Versorgungslinien zerstören. Ja,
dass das ein militärisches, also eine militärische Taktik ist, Wodka-Fabriken anzugreifen, finde ich
jetzt. Ja, das macht anscheinend Sinn.
Ja, glaube ich wohl.
Wodka stärkt die Moral der russischen Truppen. Weg damit.
Meinst du, meinst du wirklich?
Ja.
Dass die an der Frontlinie einen Flachmann in der Tasche haben?
Ich glaube, dass die Truppen, gerade die schlecht ausgebildeten, ordentlich mit Wodka versorgen.
Meinst du?
Weil die kriegen ja sonst nicht viel. Die müssen sich ja teilweise selber die Stiefel mitbringen, weil die Armee keine Ausrüstung findet.
Da gibt es ein bisschen Wodka.
Ja, bei Laune halten.
Gut, gehen wir zurück zu One Direction, beziehungsweise, also die kanntest du nicht und ihn auch nicht.
Ihn auch nicht.
Ja, große Trauer. Ganz im Gegenteil zu großer Trauer ist mein Who the Fuck ist. Mhm. Ich kannte die natürlich, du wirst mit den Namen Mike Heiter und Leila, wie heißt mit Nachnamen, Laua, nichts anfangen können, ne?
Laua?
Leila und Mike waren das sind so Reality-Stars.
Okay.
Und die waren beide im Sommerhaus und haben sich da verliebt, sind tatsächlich bis heute ein Paar und waren jetzt zusammen im Big Brother, Promi Big Brother Haus. Mhm. Und er hat ihr da einen Heiratsantrag gemacht.
Oh.
Oh. Ich musste so darüber lachen, weil die. So diese Reality-Stars, die sehen das ja, oder beziehungsweise das ist ja deren Job, das also im Fernsehen stattzufinden. Ja. Mhm. Dementsprechend ist ja natürlich auch völlig klar, dass die sowas, wenn dann so ein Heiratsantrag, dass der im Fernsehen stattfinden muss. So, oder? Also ich glaube, das wird gar nicht hinterfragt, aber andererseits, denn vor sie hätte sich jetzt so einen wahnsinnig romantischen Ort gewünscht, irgendwie so Burger King oder Maredo oder so, und dann macht er das, dann macht er das im Big Brother Haus.
Ist er denn voll klischee-mäßig auf die Knie gefallen und so?
Ja.
Ja, natürlich. Fürs Fernsehen muss man so einen Scheiß machen. So einen erniedrigenden Scheiß.
Ja, und sie ist auch vollkommen ausgetickt, natürlich. Und
natürlich.
Aber was ich letztens dachte, man benutzt dieses Wort Reality Star mittlerweile so normal, als ganz normal. Ja. Aber erklär mal jemandem, der. Weiß ich nicht, 80 ist oder so, oder der gar nichts von dieser Welt mitmacht. Erklär mal jemandem, was ist ein Reality-Star?
Das ist jemand, der nicht aufgrund seines Talents oder seiner Fähigkeiten im Fernsehen ist, sondern der passiert einfach nur im Fernsehen.
Ja, und gelangt dadurch an mehr Bekanntheit, weil er, also die beziehen sich ja immer nur darauf, wo, in welchem Format die schon waren.
Ja, genau.
Und das sind ja jetzt, so sagen wir mal, das Dschungelcamp, in Anführungsstrichen, da leistest du ja noch was.
Ja, aber es ist natürlich nicht gerade Terra X, also die haben jetzt nicht vorher mal irgendwie Terra X moderiert, sondern das ist natürlich, entspringt alles der gleichen Ecke irgendwie.
Ja, ja, und dann die Hälfte davon sind ja irgendwelche Kuppelformate, wo irgendwelche Singles reingehen und sich dann die Köpfe einschlagen. Um da wieder gegenzusteuern, gibt es dann ja Temptation Island. Da geht man ja als Paar rein. Kennst du Temptation Island?
Nee. Dann kommt getrennt wieder raus, oder?
Das ist das Ziel.
Ja.
Also, die gehen als Paar rein. Und da gehen natürlich mehrere Paare rein. Und dann gibt es eine Mädelsvilla und eine Jungsvilla. Und die verbringen ihre Zeit da quasi getrennt. In diese Villen kommen aber jeweils Verführer. Verführerinnen und Verführer, die versuchen, jeweils dem anderen das Männlein oder Weiblein auszuspannen. Und dann gibt es immer abends am Lagerfeuer gibt es dann immer Best-of-Ausschnitte aus der jeweils anderen Villa. Das heißt, die sehen dann im Zweifel, was der Mann oder die Frau da für eine Scheiße gebaut hat. Und irgendwann gibt es dann wieder die Zusammenführung. Und weil es nicht genug ist, gibt es auch Temptation Island VIP. Wo dann die Reality-Stars reinkommen, die schon ein bisschen bekannter sind. Das ist ein Kreislauf an Formaten, weil dann sind die ja wieder Single und dann können die ja wieder ins nächste Format gehen,
wo
die wieder zusammenkommen und dann können die als Pärchen wieder ins Sommerhaus der Stars gehen, weil da gehen ja auch nur Pärchen rein.
Ah ja. Diese Reality-Star-Sache, das ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja. Und ich meine, viele von denen, also die leben dann ja, klar, von diesen Sendungen, wo es wahrscheinlich, wenn man gut verhandelt, bestimmt ganz gut Gage gibt. Aber ansonsten leben die dann ja von ihren Social-Media-Kanälen, wo die was auch immer dann machen.
Ja, was machen die denn? Was macht denn so ein Volltrottel an Reality-Star, der irgendwie, ja, verkauft der irgendwas, oder?
Das ist ja, wenn du eine gewisse Anzahl an Followern hast, kommen ja Werbepartner auf dich zu.
Ja.
Die sagen, hier bewirb mal das Produkt. Und schwupps, wirst du vom Reality-Star zum Influencer. Und versuchst subtil deiner Followerschaft Produkte unterzuwerfen mit irgendwelchen Rabattcodes und so.
Ach so, wo läuft das?
Und dann, ja, klar, und dann läuft ja teilweise auch Werbung, also das ist alles Werbung. Werbung, Werbung, Werbung. Versteckt in Social Media.
Wow. Also, vielleicht bin ich auch schon zu alt für so einen Scheiß irgendwie. Ich kann mir sowas nicht antun. Ich hab ja mal versucht, irgend so ein Format zu gucken. Ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich, glaube ich, mal von erzählt. Ne?
Ja, das war sogar ein Format, was ich ja nicht kannte.
Bin ich auch noch zufällig drauf gestoßen. Und nee, es ist wirklich zu doof zum Gucken. Also man kann das mal so zum Fremdschämen oder so da reingucken, aber irgendwie.
Dann gibt es natürlich auch noch das Format, wenn man dann oft genug sich getrennt und mit anderen wieder zusammengekommen ist. In dieser ganzen Laufbahn, in den Formaten, tritt man ja auch mal in Fettnäpfchen oder baut Scheiße auch. Zum Beispiel bei Temptation Island VIP. Und dann gibt es das von Olivia Jones moderierte Format, das große Promi-Büßen. Da gehen dann Da gehen dann alle die rein, die irgendwie mal hart negativ in irgendwelchen Formaten aufgefallen sind. Aha. Und gehen dann dahin und werden von Olivia Jones bestraft. Und müssen dann da so Strafarbeit machen und sich quasi rehabilitieren.
Ah ja.
Hm? Du merkst, das ist eine Welt, jetzt wo ich das mal so am Stück erzähle, die baut sich aufeinander auf und es ist ganz schön furchtbar.
Ist diese Szene denn auch senderübergreifend?
Ah, ja, in Teilen schon. Also es gibt natürlich, ich meine, die Sender versuchen natürlich ihre eigenen Schützlinge da zu züchten. Mhm. Ja, also, aber wobei, jetzt wurde es mal so sagen. Nee, doch, klar ist das senderübergreifend. Auch sendergruppenübergreifend sogar. Mhm.
Ja. Also wenn dann einer quasi zum Promi geworden ist, dann ist der wie es so ein Oldschool-Promi dann auch. Passiert der auch
woanders. Ich kann mir vorstellen, dass es da ganz schöne Knebelverträge gibt. Mhm. Dass wenn, weiß ich nicht, irgendjemand bei einem Format der RTL-Gruppe war und dann in die nächste Sendung reingeworfen wird, dann ist er ja schon quasi bekannt.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass da einige ganz schön in Knebelverträgen hängen und dann nur in der Sendergruppe für 3 Jahre irgendwelche Sachen machen dürfen. Mhm.
Und wahrscheinlich, also ich weiß, dass das damals bei diesen gecasteten Bands so war, dass die teilweise eine ganze Menge von ihren Einnahmen abdrücken mussten an die Produzenten, also die Musikproduzenten, die Senderproduzenten, also die TV-Produzenten, den Sender und so weiter und so fort. Also die wurden gemolken, wie es nur ging, und mussten einen ganzen Haufen Geld abdrücken.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie abdrücken müssen, glaube ich nicht, aber ich glaube, dass die einfach gefesselt sind an bestimmte Sendung. Über Jahre. Aber weil du gerade sagst, du bist da auch schon zu alt für, das schiebt uns ja geradezu in unsere neue Rubrik quasi rein. In unsere Boomer-Rubrik, die wir so genannt haben, die mit dem wunderschönen Namen Okay Boomer, und die klingt ungefähr so.
Okay. Boomer. Digga. Nein, Pascal, ich denke nicht. Boomer. Das ist cringe. Okay. Boomer, das ist cringe.
Und da sind wir angelandet, weil wir sind ja mittlerweile auch so alt. Selbst ich bin ja schon so alt, dass ich Sachen sage, wo die Jungen sagen, boah, ist der alt.
Ja, es bleibt nicht aus.
Und ich habe, deswegen bin ich auf die Idee gekommen, da lachen wir noch bis heute herzhaft drüber, habe ich eine Situation beobachtet, wie ein Kollege, der etwas älter ist als ich, was ins Telefon gesagt hat, und mich ein jüngerer Kollege angeguckt hat wie ein Auto, weil der überhaupt nicht verstanden hat, was der andere da gesagt hat. Nämlich war es der folgende Satz. Ja, nee, alles klar. Aber das habe ich dir ja eben schon auf Band gesprochen. Und wirklich, der jüngere Kollege guckt mich so an, so mit Fragezeichen in den Augen. Wie auf Band gesprochen? Bis ich gecheckt habe, dass der einfach wirklich nicht weiß, wovon er da geredet hat. Also überhaupt, das Konzept Anrufbeantworter ist ja sowas von out. Also das Anrufbeantworter werden ja auch nur noch von, oder Voicemail, wie heißt das heutzutage, Voicebox?
Voicemail.
Wird ja auch wirklich nur noch von alten Menschen genutzt oder von der älteren Generation. Ja. Die Jüngeren kämen ja nicht auf die Idee, auf einen Anrufbeantworter zu sprechen.
Nee.
Und dementsprechend ist dieses ganze Konzept, ob analog oder digital, ist einfach komplett überholt. Mhm. Aber ich fand das so geil, weil das sind so Begriffe. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen würde. Ich glaube, ich hätte auch gesagt, ich habe dir auf Band gesprochen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und dann ist mir das daraufhin quasi selbst passiert. Ich habe wollte einen Termin beim Friseur machen. Und ich weiß, dass die auch wahnsinnigen Personalmangel hat. Und deswegen hat die jetzt einen Anrufbeantworter. Mhm. Der da so ungefähr lautet hier, gerade keine Zeit ranzugehen, bitte sprechen Sie auf Band. Was habe ich gemacht? Ich habe aufgelegt, weil ich dachte, dann rufe ich später nochmal an. 30 Sekunden später kriege ich einen Rückruf von der Friseurin. Ich so, ah, danke für den Rückruf, Daniel Tegel. Ja, ja, wieso hast du nicht auf Band gesprochen? Die war so richtig stinkig, dass ich nicht auf Band gesprochen habe, weil dann musste sie aufstehen und mich zurückrufen, weil sonst hätte sie gedacht, sonst verliere ich einen Kunden.
Ganz schwierig.
Ja. Hast du ein Band? Hast du einen Rufbeantworter?
Nee, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich mal einen hatte vor wirklich vielen Jahren, der wirklich, das war so ein Kistchen mit einer kleinen Kassette, also so eine Audiokassette. Keine Kompaktkassette, sondern so eine ganz kleine. Und da habe ich noch WG gewohnt damals, mit Anfang 20, und da hatten wir so ein Kistchen mit einem Band.
Soll ich dir was sagen? Es gibt eine Person, die du und ich kennen. Die Person hatte auch einen Anrufbeantworter. Und normalerweise war das Konzept ja so in diesen Dingern, dass diese kleinen Minikassetten dann sich immer wieder selbst wieder überschrieben haben.
Genau.
Und die Person hatte einen Anrufbeantworter. Ich glaube sogar jetzt, ich weiß es nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, das war sogar extra ein Anrufbeantworter, nicht mit den kleinen Kassetten, sondern mit diesen großen, ganz normalen Kassetten. Weil diese Kassetten wurden nicht überspielt, sondern die wurden gesammelt und archiviert.
Nein.
Und natürlich gab es eine Packungsbeilage zu der Kassette, wo auch aufgeschrieben wurde mit Tag und wer angerufen hat.
Ah ja.
Ich weiß nicht, ich weiß, dass es heutzutage nicht mehr passiert, ich weiß nicht, wie lange, aber das wurde noch sehr, sehr lange gemacht und du und ich wissen, wer diese Person ist.
Und warum wird das archiviert? Aus forensischen Gründen?
Also die Person hat ja schon mal live bei uns im Podcast hier selber erzählt, dass auch leere Feuerzeuge gesammelt wurden eine Zeit lang.
Ja, das stimmt.
Oder eine Zeit lang über Jahre. Und ich weiß nicht, ob es da wirklich einen tieferen Sinn gab, aber.
Außer eine gewisse Sammelleidenschaft.
Schöne Grüße. Ja, so, was hast du denn gebracht?
Also, als die Zeit anfing, wo die ersten Leute PCs zu Hause gehabt haben. Da habe ich sehr oft den Spruch gehört von den etwas Älteren, wenn du den ganzen Tag in den Bildschirm starrst, kriegst du rechteckige Augen.
Wie, aber nur, erst in Bezug mit Computern, weil ich kenne das mit von Fernseher.
Vom Fernseher kenne ich das auch, da habe ich das zum ersten Mal gehört, aber als dann Leute tatsächlich länger vorm Rechner saßen, habe ich das viel öfter gehört. Da konnte man sich allerdings noch gar nicht vorstellen, dass irgendwann alle Büroarbeiter den ganzen Tag in die Röhre gucken.
Ja, das war ja was Außergewöhnliches.
Ja.
Also ich würde ja fast sogar behaupten, als das dann wirklich anfing, waren ja mehr Personal Computer in den heimischen vier Wänden als irgendwo auf der Arbeit.
Genau. Ja. Definitiv.
An so einem zentralen Ort. Kennst du noch diese Computertische?
Du meinst diese Tische, die etwas niedriger waren?
Nee, so Stufentische, damit man den Röhrenmonitor obendrauf auf so einer Erhöhung hat.
Ach ja, natürlich.
Und dann unten runter, am besten zum Ausziehen für die Tastatur.
Ja.
Und Maus, so eine Ausziehschublade unten drunter. Hatten wir nie. Aber ich kannte sehr viele Leute, die so einen Computertisch hatten.
Doch, hatte ich wohl mal.
Das siehst du?
Hatte ich wohl mal. Da stand dann auch, das Modem war auf so einem kleinen Regal unten drunter. So eine Lade zum Ausziehen, da stand die Tastatur drauf. Ja, doch, hatte ich schon.
Ja. Wann hast du denn deinen... Du warst ja wahrscheinlich schon älter, als du deinen ersten Computer hattest, oder?
Ich habe mit... Boah, ich kann nicht sagen, wie alt ich da war. Mitte 20 habe ich angefangen, gelegentlich beruflich als Autor mich zu betätigen. Mhm. Und habe die ersten Sachen, die ich geschrieben habe, auf Schreibmaschine geschrieben. Da habe ich mir immer eine elektrische Schreibmaschine geliehen. Und irgendwann hat mein Bruder, der ist 3,5 Jahre jünger als ich, seinen ersten PC bekommen, zum Spielen natürlich. Mhm. Der hatte aber auch MS Word da drauf, also in einer primitiven Frühversion. Und das fand ich viel besser als elektronische Schreibmaschine und habe dann seinen Computer für meine Schreibarbeiten verwendet. Und vielleicht ist das 30 Jahre her. Das war noch wirklich MS-DOS. Man musste irgendwie, ich glaube, zum Starten musste man irgendwie noch so einen Befehl eingeben. Dann ist irgendwie Windows hochgefahren. Ja, ja.
Boomer.
Ja, ich bin keiner. Ich hab noch mal nachgeguckt. Weißt du, wie offiziell die Boomer-Generation definiert wird?
Nee.
Das sind die zwischen 1950 und 64 Geborenen. Warum das so exakt definiert ist, weiß ich nicht immer. Das ist also die Generation vor meiner.
Ach, dann sind wir offiziell keine Boomer und werden nie welche werden.
Wir werden nie welche werden.
Dann ist der Rubriktitel Okay Boomer natürlich ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen im wahrsten Sinne des Wortes, aber da du keine
hast, ist scheißegal. Ein wenig schon, ja. Ein wenig schon.
Okay. Boomer. Digga. Nein, Pascal, ich denke nicht. Boomer. Das ist cringe. Okay. Boomer. Das ist cringe.
Bleibt jetzt einfach so stehen.
Genau. Genau. Ich habe diese Woche was gelernt. Hast du schon mal von Like-Farming gehört?
Nee, nicht direkt, aber ich könnte es mir ableiten, was es ist.
Was glaubst du, was es ist?
Ich kann mir vorstellen, dass das ein bezahlter Service ist, den man nutzen kann, um sich Likes zu kaufen. Also so Instagram oder Facebook-Likes.
Ja, es ist, nee, es ist nicht.
Ah, okay. Aber das gibt's nämlich auch.
Das gibt's auch, klar. Kennst du diese Seiten, die alle so unter dem Motto laufen, früher war alles besser?
So Schwurbler-Seiten.
Genau. Ja, das wusste ich nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass mir in letzter Zeit sehr viele von solchen Seiten angezeigt werden, wo auch Leute, die ich kenne, kommentieren und so. Mhm. Und ich fand die immer sehr kleingeistig. Also früher war nicht alles besser. Also das ist so, ich dachte immer, das wäre so verklärte Nostalgie. Mhm. Bis ich dann mal gelesen habe, dass diese Seiten tatsächlich aber von russischen Trollfabriken, Rechten und evangelikalen Christen betrieben werden. Mhm. Und das, um auf harmlose Weise, vermeintlich harmlose Weise, Likes zu sammeln, die dann später nutzbringend für ihre eigenen Zwecke eingesetzt werden.
Moment mal, aber sind das auch, was du schon mal angesprochen hattest, was uns beiden da auch immer reingespielt wird, diese komischen Nostalgie-Oma-Rezepte und so?
Auch die, genau.
Weil ich hab das jetzt gerade aktuell ganz stark mit irgendwelchen Pilzbestimmungs- Seiten. So, wo ich auch denke, ich habe mich noch nie um Pilze gekümmert, weil ich keine mag. Ja, wie werden denn diese Likes dann umgewandelt?
Manchmal werden die tatsächlich verkauft oder aber die werden irgendwann eingesetzt, um die Leute, die diese Seiten geliked haben, tatsächlich mit Schwurbler-Scheiße oder rechtsradikalem Gedankengut zu infiltrieren. Mhm. Erstmal ganz harmlos, irgendwie Omas Rezepte oder früher auf dem Dorf war alles besser. Und dann irgendwann fangen die langsam an, ihre Ideologie zu verbreiten.
Das fängt damit an, es wird immer nur noch braune Soße gekocht.
Genau.
Dann fängt so ganz
seicht an. Und du merkst es gar nicht.
Genau, irgendwann wird immer weniger weg und irgendwann gibt es nur noch braune Soße als Rezept.
Ich hab nicht gewusst, dass das tatsächlich dass die ideologisch quasi unterwandert sind. Ich dachte, das wären einfach nur kleingeistige Blödsinnszeiten, aber weit gefehlt.
Ich hätte jetzt ein wahnsinnig gut passendes Anschlussthema.
Ja.
Nämlich mein Tipp der Woche.
Ah, ja.
Ich habe nämlich mal wieder ein altes Oma-Rezept am Wochenende gemacht. Mhm. Das habe ich auf so einer Seite im Internet gefunden, die. Nein, aber ich habe. Also deswegen habe ich sie als Tipp mitgebracht, weil. Jetzt kommt es nämlich. Diese braune Soße kostet ein bisschen Zeit, ist aber einfach so geil. Ich hab Rouladen gemacht. Seit Jahren keine Rouladen mehr gegessen. Und ich habe die Soße, habe ich irgendwie so einen halben Topf voll Wurzelgemüse angeröstet. Und dann einen halben Liter Rotwein in kleinen Chargen immer rein und immer weiter reduzieren lassen. Immer weiter reduzieren und immer weiter reduzieren und wieder reingeschüttet und wieder reduzieren lassen. Und dann mit Butterschmalz und Tomatenmark und so alles. Und dann im Ofen nochmal schmoren lassen für zwei Stunden. Das Ganze dann nachher durch sein. Und ich sag dir, das ist eine braune Soße. Da könnte man eine ganz eigene Seite mitmachen. Nee, aber so eine stundenlang geschmorte Wurzelgemüsesoße. Wie geil ist das denn?
Ja, ja.
Und es lohnt sich wirklich. Ich hab sogar jetzt noch ein Glas davon eingefroren, weil es noch über war.
Mache ich im Moment im Restaurant, im großen Stil natürlich, in riesigen Kesseln, fast wöchentlich. Und manchmal ist die so geil, dass ich die fast trinken könnte, einfach so. Ich bräuchte gar kein Fleisch dazu, sondern nur irgendwie Trägerstoff und Soße drüber.
Ja, und ich weiß nicht, ich kenne mich ja überhaupt nicht mit Weinen aus und ich habe, glaube ich, so einen Zufallsgriff bei Aldi gemacht, weil ich glaube, der Wein, der passt auch wahnsinnig gut dazu. Und weil ich so geizig war, habe ich auch irgendwie nur 4 € ausgegeben für den Wein, aber die Kombi war, glaube ich, ziemlich gut.
Hast du den Wein mal probiert?
Ja, aber jetzt frag mich nicht, wie der geschmeckt hat. So pelzig, wie Rotwein eben schmeckt. Und dann hat sich mein Hals zugezogen, so wie das bei mir bei Rotwein passiert. keine Ahnung. Also nicht sehr, war auf jeden Fall nicht süß.
Ich meine, man muss keinen Wein für 10 € ins Essen kippen, sondern der darf gerne 4 € kosten, wenn der schmeckt. Weil wenn der scheiße ist, wird das Essen auch scheiße.
Ja, eben, weil das ist ja wirklich, ich habe ja wirklich da so die Essenz rausgekocht, ne, aus dem.
Ja.
Kann ich mir schon vorstellen, dass der, wenn der kacke ist, dann auch kacke ist. Ja,
das konzentriert sich dann auch noch. Ne? Ich meine, du kochst das Wasser und den Alkohol raus und was bleibt, ist der eigentliche Geschmack.
Ich hätte schon wieder Hunger.
Ja.
Aber, und dann irgendwie habe ich so eine Kochwut, ne, dass ich dann auch alles selber machen will. Dann habe ich dazu irgendwie noch die Bandnudeln selber gemacht. Und warte mal, was gab's denn dazu? Rotkohl. Sind dann schon ein paar Stunden, die du da einfach in der Küche stehst. Ja, aber im Supermarkt stellt man sich das alles viel schneller vor. Kannst du das parallel machen und hier dann das? Ja.
Mhm. Aber Apfelrotkohl mit einem guten Wein von Grund auf kochen ist ein Hammer. Ja. Dauert auch wirklich Stunden, bis der Rotkohl so ist, wie man den haben möchte. Aber es ist unglaublich gut.
Ich hatte leider einen zu süßen Apfel. Ich mag das nicht, wenn es so süß wird.
Ja, ein bisschen säuerlicher darf der sein, das stimmt.
Ja. Aber, so, und das wollte ich nämlich auch nochmal dazu sagen. Ich habe die kennst ja diesen Nudelpressaufsatz für die Küchenmaschine, ne?
Ja.
Wo man das so walzen kann und dann kannst du so Bandnudeln machen. Ist alles schön gut, weil es macht Spaß, finde ich, Nudeln zu machen und die dann zum Trocknen aufzuhängen oder antrocknen. Aber ganz ehrlich, Mehrwert für selbstgemachte Nudeln, ne? Den muss mir mal einer erklären. Wenn du gute Nudeln kaufst, also jetzt nicht die billigen, aber wenn du gute Nudeln kaufst, weiß ich nicht, was da jetzt so eine selbstgemachte Nudel besser kann.
Also man darf die natürlich nicht vergleichen mit getrockneten Nudeln. Also man kann ja nur fertige Frischnudeln mit selbstgemachten frischen Nudeln genau, vergleichen. Ja. Der Mehrwert kommt drauf an. Also es gibt natürlich echt verdammt gute fertige frische Nudeln.
Ja, aber was können die schlechter als die selbstgemachten?
Nicht viel. Der einzige Unterschied ist, dass sie so ein bisschen, also die sind zwar frisch in Anführungsstrichen, aber die sind auch angetrocknet. Hm. Während die selbstgemachten sind natürlich frisch.
Ich habe mir eingebildet, um irgendeinen Mehrwert da drin zu sehen, dass sie die Soße besser aufgesaugt haben.
Aber ja, vielleicht. Ich meine, selbstgemachte Nudeln haben einen eierigeren Geschmack, wenn das ein Wort ist. Weil die werden, also wenn ich die mache, benutze ich nur Mehl und Ei.
Ja, ich habe nur Hartweizengrieß und Ei. Mhm. Also genau. Ein Ei auf 100 Gramm und dann schmeiße ich immer noch ein Eigelb
hinten drauf. Ja, meistens drauf, brauchst damit, du noch ein Eigelb oder ein ganzes Ei.
Ja, sonst werden die so blass.
Ja, genau. Hm. Ja, und wenn du das jetzt auch noch mit den eigenen Eiern hier vom Hof machst, die wesentlich gelbere Eigelbe haben als Supermarkteier, sehen die Nudeln Hammer aus.
Ja gut, aber das ist ja jetzt, ja, okay, dann sehen sie besser aus, aber geschmacklich, also ich, wie gesagt, ich mache es ja immer mal, weil mir das Spaß macht, Nudeln zu machen, aber so richtig zu sagen, dann schmeckt es viel besser, weil weiß ich jetzt nicht.
Es ist definitiv kein Unterschied wie Tag und Nacht.
Nee.
Überhaupt nicht.
Das ist genau wie mit der braunen Soße, da wenn ich das von Marie das Pülverchen nehme, das ist ziemlich genau das Gleiche.
Ja, das ist fast identisch. War das denn jetzt dein Tipp der Woche?
Das war mein Tipp der Woche, ja.
Ja,
also die braune Soße.
Die braune Soße. Hm? Nee, bevor ich zu meinem Tipp der Woche komme, habe ich nämlich was hier noch zum Thema Essen sehr gut passt, weil es hat mit Essen zu tun. Mhm. Mir ist eine Tabelle in die Hand gefallen, die Ernährung im Jahr 1900 verglichen mit 2004. Wie sich unsere Essgewohnheiten verändert haben.
In Bezug auf welche Lebensmittel?
Mehrere Beispiele. Also das war eine lange Liste, aber ich habe mal so die interessantesten rausgesucht.
Lass mich mal ganz kurz raten. Wurde dreimal so viel Fleisch gegessen?
Nee.
Nee?
Nee, hat mich selber gewundert. Das war das Erste, wonach ich geguckt habe. Nee. Im Jahr 1900 wurde, und die Zahlen, das ist der Pro-Kopf-Konsum in diesem Jahr, im Jahr 1900, im Vergleich zu 2004, hat jeder im Schnitt, jeder Deutsche im Schnitt 47 Kilo Fleisch gegessen. Mhm. Und jetzt 52. Also das ist ein Plus sogar von 11%.
Mhm. Ich hätte gedacht, mehr tatsächlich, weil auch noch die Leute mehr Schlachttier zu Hause hatten.
Und so. Ja, aber anscheinend, also es gab ja auch eine Menge Städter schon damals, 1900. So ein paar Sachen sind erstaunlich. Also Milch, Butter, Käse, die ganzen Milchprodukte. Von 1900 auf 2004 ein Plus von 7%. Also ist sehr ähnlich.
Was ist das eigentlich für eine komische Liste, die jetzt einfach so 20 Jahre zu spät veröffentlicht wird?
20 Jahre zu spät, warum?
Ja, wenn die vergleiche mit 2004.
Sorry, 2024.
Aha.
24. Habe ich 2004 gesagt?
So vollkommen. Ach, scheiße, vergessen.
Ich bin ein Boomer von gestern. Gemüsesalat bezeichnenderweise. Von 62 Kilo auf 111 Kilo pro Jahr. Das ist ein Plus von 81%. Also das ist tatsächlich heute sehr viel angesagter. Brot minus 41%. Mhm.
Also Salat und Gemüse kann ich mir vorstellen, weil einfach die Verfügbarkeit heutzutage mehr gegeben ist.
Ja, ne? Dass du auch Südfrüchte und sowas.
Auch über die Wintermonate besser lagern kannst und länger die Verfügbarkeit hast, kühle Häuser und so.
Also richtig, das ist klar. Nicht jeder hat einen Kühlschrank im Jahr 1900.
Hm. Brot weniger, klar.
Obst auch ein großes Plus von 59%. Und jetzt der drastischste Unterschied ist bei Kartoffeln. Von 271 Kilo pro Jahr auf 56 Kilo. Also minus 79%.
Von wie viel Kilo?
271 Kilo pro Jahr.
Das sind ja 800 Gramm am Tag.
Das ist eine Menge.
Was? Das sind 800 Gramm Kartoffeln am Tag.
Ja.
Wow. Das ist echt richtig viel.
Ja, das stimmt. Wenig Fleisch. Wahrscheinlich gab es damals nicht täglich Fleisch. Und viel wurde kompensiert eben mit Kohlenhydraten.
Hm. Brot. Ja, was heißt nicht viel Fleisch? Also ich meine, sehr viel weniger als jetzt heutzutage ist es auch nicht.
Nee, das ist richtig. Also viel weniger war es auch nicht. Heute auf 2024 ein Plus von 11% bei Fleisch. Ja. Also Unterschied ist nicht riesig.
Aber schon interessant, ne? Weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, diese Großschlachtbetriebe und Großzuchtanlagen und so, die muss es ja dann in irgendeiner Form damals auch schon gegeben haben, sonst wäre ja nicht so viel Fleisch da gewesen.
Okay, es gab deutlich weniger Menschen. Also in Deutschland haben keine 84 Millionen Menschen gelebt. Ich weiß gar nicht, wie viel 1900. Deutschland war ja damals größer an Fläche.
Ja, das holen wir uns auch irgendwann zurück.
Eines Tages auch, eines Tages.
Ja, nämlich eigentlich gehört das uns, nämlich auch. Also gerade so ganz, ganz falsch abbiegen jetzt hier.
Ich war vorgestern mal wieder in Belgien, weil ich ja ein paar Lieferanten da drüben habe.
Belgien ist auch uns eigentlich.
Ja, das war bis 1918 war das unser.
War auch uns.
Aber ehrlich gesagt, die wollen gar nicht mehr zurück, diese undankbaren Ostbelgier.
Gibt's ja nicht.
Nee, die wollen nicht mehr. Die sind lieber Belgier.
Und ruckzuck sind wir nämlich hier nicht mehr bei Omas alten Rezepten, sondern dann sind wir nämlich hier in die braune Soße.
Ja, genau.
So schnell geht das.
Wir schwiffen ab.
Ja.
Wir waren beim Tipp der Woche. Genau. Mir ist aufgefallen, seit ich kabellose Überohr-Kopfhörer habe, höre ich viel mehr Podcasts und Musik, so während der Arbeit und so.
Hast du die kleinen AirPods, nutze die nicht, oder?
Die benutze ich ungern so zum längeren Musik hören oder Podcast hören.
Ach, weil ich doch, mache ich tatsächlich sehr viel, ja? Also nur, also weil ich keine großen. Doch, ich habe wohl große Kabellose. Aber die finde ich, das ist mir zu viel. Wenn man nämlich die AirPods auf Durchzug schaltet, wie heißt das?
Ja, auf Transparent oder so. Ne? Ja.
Transparenten Modus. Dann finde ich so zum Podcast oder Hörbuch hören, finde ich super. Manchmal auch nur auf einem Ohr.
Ja, echt? Ja, ich finde das unbequem. Also ich merke die Dinger im Ohr. Und ich finde, Musik klingt nicht so, wie sie sollte.
Ja, Musik ist schwierig. Also da gebe ich dir recht. Mhm.
Und deswegen empfehle ich tatsächlich, wer gerne und viel Zeugs hört, anständige, gut gepolsterte, offene Kopfhörer über die Ohren.
So, das ist nämlich der Punkt offen, weil ich meine, die sind nämlich geschlossen.
Ja.
Und deswegen, wenn man, das ist auch wirklich ein Punkt dabei, wenn man dann dabei, wie du sagst, irgendwas arbeitet oder macht und tut, da schwitzt dir da auch die Ohren darunter kaputt.
Das stimmt. Ja, also es sollten offene sein, auch weil du von den Umgebungsgeräuschen ein bisschen mehr mitkriegst. Mhm. Auch gerade bei der Arbeit, wenn du nicht hörst, was du tust, ist die Arbeit irgendwie seltsam. Gerade so in der Küche zum Beispiel.
Aber können die denn auch Noise Cancelling?
Nee.
Weil das könnte, ja. das hier meine wie heißt das, Überohr? Wie heißt denn das?
Überohr, ne?
Ja. Überohrkopfhörer.
Ich meine, früher waren es einfach Kopfhörer. Heute müssen
die haben dann nämlich Namen dazu haben. Noch ein nicht abschaltbares Noise Cancelling.
Okay.
Also da ist, da bist du schon dicht, schwitzt dich kaputt und.
Ja. Ja. Nee, das ist natürlich unschön, ne? Aber ich höre durchaus, wenn das Telefon klingelt und so, das ist ganz gut so. Aber Musik klingt super und ein Podcast klingt super, den muss man nicht so laut drehen, wenn man arbeitet, wenn hier der Abzug über dem Herd an ist und so.
Ja, und außerdem weißt du ja, was drin vorkommt, weil du hast ja selber gesprochen.
Ja, ich höre natürlich nicht ausschließlich verkocht und abgedreht. Aber natürlich meistens. Einfach, weil der Informationsgehalt sehr gut ist, meinungsstark.
Man kann sich auch von Folgen von vor 100 Folgen, da kann man sich auch ganz neu informieren.
Ja, sicher. Immer wieder neues Material.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Wo wir gerade noch bei Essen waren, ne? Hast du schon mal von... Und wie hieß das? Glowboost gehört?
Nee.
Das ist ein ganz perfides Mittel, habe ich jetzt gelernt. Das ist ein aus Schlachtabfällen gewonnenes Protein quasi, was in der Lage ist, unfassbar viel Wasser zu binden. Und das kannst du einsetzen, oder das wird in der Industrie eingesetzt, in Brühe und in Kochwürsten, um da einfach die gesetzlich legalen 28% Wasser reinzukippen. Ah. Weil eine Brühwurst muss 72% Fleischanteil haben,
ja,
um sich noch Wurst nennen zu dürfen. Und das wird gnadenlos ausgenutzt. Und weißt du, woran das in den Zutaten nur erkennbar ist? Weil es ist nicht auszeichnungspflichtig, weil es ist quasi aus dem gemacht, was eh schon in der Wurst ist, nämlich Fleisch.
Ach so, ja.
Offiziell gilt das aber als Geschmacksverstärker, Geschmacksgeber. Deswegen muss Aroma in den Zutaten stehen. Aber Aroma steht im Prinzip auf jeder Wurst, weil irgendwelche Gewürzaromen oder so sind da immer drin. Das heißt, wenn da Aroma draufsteht, dann muss man drüber nachdenken, ob da eventuell einfach auch wahnsinnig viel Wasser dran ist.
Tja.
Aber krass, ne? Weil krass. Das eben, weil das aus Fleisch und Dings, deswegen muss man das nicht deklarieren.
Wow.
Ja, oder nicht dezidiert.
Ja. Naja. Ja, es gibt immer noch Tricks, wie man die Verbraucher verarschen kann.
Ja, und es ist im Labor nicht nachweisbar. Weil das ist einfach, das sind die Strukturen, die sowieso.
Ja, genau. Protein ist Protein, wenn es von diesem Tier stammt.
Und da halt diese Minimalsunterschiede festzustellen, ist wohl nicht möglich, oder?
Wow.
Ja, so kann man.
Ja, dann vielleicht doch besser mal eine Wurst vom Metzger.
Die könnten auch vorne draufschreiben, im Prinzip trinkbar. schön so eine Packung Teewurst trinken.
Man soll ja am Tag 2,5 Liter Wasser trinken. Ne? Wenn man das durch Würstchen ersetzt, ist das. Statthaft.
Ist das denn eben noch da? Also zählt das als Wasser?
Ja.
Das, also wenn man jetzt, angenommen, ich esse jetzt ein Kilo Wurst dann, und die so mit so viel Wasser drin zubereitet wurde mit Glowboost, habe ich dann umgerechnet schon 280 Milliliter Wasser getrunken?
Ich würde sagen, ja.
Ja, ne?
Da muss aber sehr viel Wurst essen.
Sind wir noch? Wir haben noch gar keine Musik heute gemacht, ne?
Nee. Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ich habe dir ein kleines Quiz mitgebracht.
Oh.
Du musst raten, wer der Künstler ist.
Gut.
War jetzt gerade nämlich auf Deutschland-Tour.
Schon mal der erste Leonardo da Vinci.
Welt. Leonardo, der war nicht auf Deutschland. Hat drei Geschwister. Es ist ein Er. Die Mutter ist Bibliothekarin. Na, klingelt schon. Er ist australischer Musiker, Drehbuchautor, Dichter, Texter, einfach ein Tausendsasser. Hat während der Covid-19-Pandemie das Töpfern begonnen. Immer noch nicht. Tritt doch eigentlich eher so in der zweiten Reihe auf. Hat lange Zeit in Berlin gelebt und hat mit dem Sänger der einstürzenden Neubauten eine Band gegründet.
Ach so.
Na?
Ja.
Ich habe jetzt auch nur noch den Namen. Tipp. Macht viel Filmmusik auch.
Ja, natürlich. Und hat sein größter Hit war tatsächlich ein Duett mit Ed Kiley.
Nick Cave,
genau.
Nick Cave, neue Platte war raus. Mir, du glaubst es nicht, war mir tatsächlich nicht wirklich ein Begriff. Natürlich sind mir unfassbar viele Lieder von ihm ein Begriff, weil der, also gerade auch in Filmen und, also der hat echt viel Musik gemacht und seit langer Zeit macht er auch Solo-Alben. Und boah, ist das gut.
Ja.
Boah, ist das gut. Und der hat jetzt aktuell ein Album rausgebracht und ist damit, wie gesagt, auch auf Tour. Und ich habe von einigen Leuten gehört, dass die sogar zweimal auf dem Konzert waren. Und dann dachte ich mir, Moment mal, das muss ich mir aber alles mal ein bisschen genauer anhören. Und das ist wirklich, ich kann die Musikrichtung noch nicht mehr beschreiben jetzt von dem aktuellen Album. Das ist irgendwas so zwischen guter Komponisten-Bandmusik und Singer-Songwriter, aber teilweise in die Richtung Country gehenden Gesang, also.
Aber immer so ein bisschen schräg oder auch dunkel,
bisschen schräg,
und düster.
Ja, und hier und da auch melancholisch und und ich konnte mich nicht entscheiden. Eigentlich wollte ich den Titelsong der aktuellen Platte Wild God mitbringen, habe ich aber nicht. Ich habe dann jetzt noch den noch melancholischen Albumtitel Long Dark Night mitgebracht. Aber das ist irgendwie, das höre ich im Moment immer im Auto. Das ist super.
Ich habe in die neue Platte noch gar nicht reingehört. Ich kenne den schon lange.
Ja, also, ich meine,
der ist quasi seit den 80ern.
Der ist ja auch schon lange unterwegs und hat auch sehr viel Drogen schon in sich reingestopft und hat sehr, sehr viel mitgemacht und sieht aber, finde ich, dazu auch total geil aus. Super charismatischer Typ irgendwie.
Ja, total. Immer adrett im Anzug, aber dann so lange, schmierige Haare dazu.
Genau. ein super Look und ich weiß nicht, wie der es geschafft hat, fast 40 Jahre an mir vorbeizulaufen, aber jetzt hat er es endlich geschafft.
Endlich.
Deswegen kommt das von mir auf die Liste.
Ja, sehr gut. Und du wirst es nicht glauben, mein Song des Tages kommt auch aus Australien. Der Song heißt Bachelor Kisses von einer Band namens The Go-Betweens aus den 80er Jahren. Das ist so ein australischer Indie-Pop von einer Band, die extrem kantig und ruppig angefangen hat und später dann sehr polierte Platten gemacht hat, die aber immer noch Indie-Pop waren und nicht Mainstream. Und haben so ein paar Mini-Hits gehabt und davon ist einer dieser Song hier, Bachelor Kisses.
Aber was meinst du mit glatt poliert, weil das widerspricht ja, wir waren nicht eigentlich diesem Indie-Rock Ding.
Ich meine, in den 80ern wurde eben sehr viel poliert, ne? Also mit viel Hall und was damals modern war in Produktion und so und diese. Es ist trotzdem immer noch Indie-Pop. Irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist nicht Tina Turner oder Phil Collins. Obwohl es zur gleichen Zeit erschienen ist.
Pass auf, halt mal einfach so fest. Musik ist ja dafür da, gehört zu werden. Deswegen muss man einfach die beiden Titel, die wir jetzt draufgetan haben, die muss man einfach hören, weil man kann sie nicht beschreiben.
Genau. Über Musik zu reden, das ist das Gleiche wie über Architektur zu tanzen.
So. Wobei, so ein schönes Hochhaus zu tanzen, mal aufs Parkett zu legen, das sollte doch möglich sein. Und eine Zusatzinfo habe ich noch hier, dein komisches Coldplay da, Moon Music.
Ja, ja.
Was ich bis heute einfach nicht verstehe, wie du da das, aber ist auch egal, ist auf jeden Fall nicht mehr auf Platz 1 der Albumcharts. Ist runtergekickt worden von, jetzt halte ich fest, Peter Maffay, ne? Ja. Der hat ein, ich glaube, das ist ein Live-Album von seiner, ich glaube, für irgendein Konzert im Osten war das. Weißt du, wie viel Platz 1 der schon hatte? Platz 1 Alben? Der hat seinen eigenen Rekord nämlich jetzt gebrochen.
Alben kann ich mir schon vorstellen.
Das ist sein 21. Nummer 1 Album.
Wow.
Krass, ne?
Von wie vielen Alben? Viel mehr wird er nicht gemacht haben, oder?
Boah, das weiß ich jetzt gar nicht.
Also die
ja, doch, ich glaube schon, weil der war insgesamt 313 meiner Top 10.
Wow.
Also tatsächlich ist Peter Maffay der Chart-Rekordhalter in Deutschland. Hm. Hätte man auch nicht gedacht, ne?
Das hätte ich nicht gedacht, muss man sagen. Ja.
Ja, Coldplay ist so auf Platz 4 jetzt. Dazwischen sind zwei Künstler, die hätten wir 1:1 in der Rubrik Who the fuck is?
Und genau das ist mir passiert. Ich habe heute mal nachgeguckt, weil ich dachte, das könnte man ja mal als Aufhänger nehmen, was Nummer 1 vor 20 Jahren, in dieser Woche vor 20 Jahren war.
Und?
Der kannte ich nicht. Der Name ist mir jetzt schon entfallen. Also es war mir nicht bekannt. Und das war 7 Wochen Platz 1 in den deutschen Charts.
Warte mal, ich wollte gerade rechnen, wann heute vor 20 Jahren war, aber das ist relativ simpel eigentlich. Aber boah, was war denn da für eine Musik? So 2004?
Also vieles von dem, was in den Charts ganz oben war, hat mir gar nichts gesagt.
Ich überlege gerade, was das für eine Musikzeit war Anfang der 2000er. Da war doch auch schon so Coldplay und so, gab es doch da auch schon.
Gab es auch. Die einzige Sache, die mir geläufig war jetzt, die auf Platz 1 2004 war, waren die Black Eyed Peas.
Mhm.
Das war so die Zeit der frühen 2000er.
Die hatten auch ein, zwei ganz gute Titel, meine ich.
Naja.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Wusstest du? Für den schönen Titel, den du mitgebracht hast, gibt es plus 1000 Euro.
Wusstest du, dass die erste Verkehrsampel in London im Jahre 1868 aufgestellt wurde?
Ich habe es auch gelesen. Wollte weiterlesen, weil mich der Subtitel überrascht hat. Habe aber vergessen weiterzulesen, weil da stand nämlich die erste echte Ampel in dem Artikel, den ich gesehen habe.
Ja, eine echte Ampel ist die mit den Farben. Ich glaube, die hatte noch kein Gelb, aber die hatte Rot und Grün.
Aber was war denn vor der echten Ampel?
Ich glaube, vorher hatten die nur ähnlich wie bei der Eisenbahn früher, diese komischen Schilder, die rauf und runter gingen.
Also keine Lichtampel, sondern
genau,
eine Klappampel.
Klappampel.
Genau. So lang gibt es die schon. Aber für Pferdekutschen.
Davon ist auszugehen im Jahre 1868. Und die war ganz sicher auch nicht strombetrieben, sondern die war gasbetrieben. Wie Straßenlaternen früher.
Und dann ist da alle 2 Minuten einer hingekommen, hat oben ausgepustet und unten angezündet, oder?
Nee, vielleicht hat er auch einfach nur einen Farbfilter, so ein farbiges Glas davor geschoben.
Der Ampelwart.
Der Ampelwart, genau. Das Ampelmännchen.
Ach, das ist das Ampelmännchen.
Das ist das Original Ampelmännchen.
Ich gehe davon aus, das war die Rubrik Unnützes Wissen bei dir.
Richtig.
Komm, dann mache ich meine auch
schnell unterbringen.
Komm, dann mache ich meine auch ganz schnell. Der kürzeste Linienflug, weißt du, wo der stattfindet?
Zwischen Frankfurt und Hahn.
Nee. Es gibt noch einen kürzeren.
Noch kürzer.
Nämlich von
Westray. Eine Insel.
Ja, von Westray nach Papa Westray Ray in Schottland. 2,7 Kilometer. Der Flug dauert zwischen 57 Sekunden und 2 Minuten. Hin- und Rückflug kostet 20 Euro umgerechnet. Mhm. Und ist selbstverständlich hardcore staatlich subventioniert, weil die 8-sitzige Maschine könnte sich, glaube ich, nicht für mit einem 20-Euro-Ticket hin und zurück über Wasser halten.
Ist das ein Wasserflugzeug oder gibt es da Start- und Landebahnen?
Das sind Start- und Landebahnen.
Wow.
Stefan, du erfüllst dir deinen Traum, machst deine Pilotenlizenz und dann bekommst du da einen Job. Und fliegst niemals in deinem Leben höher als 100 Meter.
Ja. Bist aber abends zu Hause.
Bist aber abends zu Hause, wenn du willst, auch mehrmals. Ah ja. So, ich für meinen Teil mach den Sack dicht.
Ja, ne?
Ich habe auch da nichts mehr. Ganz viel Aura.
Mal zu tragen. Auf jeden Fall.
Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich hab hier noch so viele schöne Sachen auf dem Zettel. Haben wir alles gar nicht geschafft. Na. Heute. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Letzten Worte gehen wie immer an Rekirik Aura.
Und wie immer redet er am Ende nur noch dummes Zeug. Deswegen lasse ich es dann heute jetzt auch sein mit dem dummen Zeug und verabschiede mich in aller Form. Und sage, madet Jod und schwenkte Rot.